Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns unter anderem mit Prüfungsangst, Wasserverbrauch und Kulleraugen. Wie die Auswirkungen von Prüfungsangst mit einem einfachen Kniff zu mildern sind, das verrät eine neue Studie im Fachmagazin Science. Wasser zu sparen ist sinnvoll, aber nicht unbedingt dort, wo wir es intuitiv vermuten. Und wie wir unsere Sympathien verteilen in der Tierwelt, das hat unerwartete Konsequenzen für den Umweltschutz. Das sind unsere Themen. Mein Name ist Patrick Tschulin. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine wichtige Prüfung vor sich. Was geht in Ihnen vor? Sie fühlen sich ängstlich, unsicher oder reizbar. Sie leiden unter Schlafstörungen, Schwindelgefühlen oder Appetitverlust. Es quälen Sie Denkblockaden oder gar Konzentrationsstörungen und all das so gut wie regelmäßig vor Prüfungen. Dann plagt Sie Prüfungsangst. Damit diese Angst Sie während der Prüfung nicht ganz übermannt, reicht aber offensichtlich ein erstaunlich einfacher Trick. Das zeigt eine neue Studie, die eben im Fachmagazin Science veröffentlicht wurde. Pascal Bieber verrät, wie er funktioniert.
Prüfungsangst ist ein weit verbreitetes Phänomen. Sie reicht von einem leichten Lampenfieber bis hin zur ausgewachsenen Angststörung. Bei der Prüfung kann es sich dabei um ein kurzes Diktat in der Primarschule handeln, um die Lehrabschlussprüfung oder auch um einen Managementvortrag vor Hunderten von Menschen. Was tun gegen diese Angst, total zu versagen?
Wenn die Zeit knapp ist und die Sache nicht gar so schlimm, dann lohnt es sich abzulenken, also immer zu schauen, dass die Angst sich nicht aufbauen, auftürmen kann. Wenn es eine akute Angst wäre, so im Sinn von Blackout, kann Medikation hilfreich sein. Wenn es aber eine größere Angst ist, dann lässt sich meist nicht viel anderes machen, als eine Psychotherapie zu beginnen.
Das sind die Rezepte von Ulrich Frischknecht, Psychologe und Leiter der Beratungsstelle für Studierende der Universität Zürich und der ETH Zürich. Die Beratungsstelle suchen im Jahr rund 150 Studierende wegen starker Prüfungsangst auf. Das Problem mit der Prüfungsangst ist nicht nur die Angst selber, sondern eben auch, dass sie einen oft tatsächlich daran hindert, gute Leistungen zu bringen. Zu blockiert ist der Arbeitsspeicher im Gehirn von den Emotionen und negativen Gedanken. Doch nun zeigt neue Forschung aus den USA, es gibt einen erstaunlich einfachen Trick, seine Angst im allerletzten Augenblick Herr zu werden. Sich vor der Prüfung 10 Minuten Zeit nehmen und seine negativen Gedanken hinsichtlich der bevorstehenden Prüfung aufschreiben, sagt Gerardo Ramirez, Forscher an der Universität Chicago.
We found a very strong negative correlation between test anxiety and their final exam performance. However, among those who expressed their thoughts and concerns, we found that this association was completely disrupted and it was no longer present.
Seine Experimente hätten bestätigt, sagt Gerardo Ramirez, je ängstlicher Studierende seien, desto schlechter würden sie dann auch bei Prüfungen abschneiden. Doch dieser Zusammenhang, Prüfungsangst gleich schlechte Leistung, verschwinde, wenn die Studierenden ihre negativen Gedanken zuvor aufgeschrieben hätten. Und dieser Effekt rührte nicht einfach von der Ablenkung her, die das Gedankenschreiben bot. Denn wenn die Studierenden gebeten wurden, über etwas zu schreiben, das nichts mit der Prüfung zu tun hatte, dann blieb das wirkungslos. Waren die negativen Gedanken aber einmal auf Papier niedergeschrieben, dann waren die Studierenden in der Prüfungssituation sogar besser, als wenn sie die Aufgaben ganz ohne Druck und Konsequenzen lösten. Im Schnitt um eine halbe Note.
Students who wrote went from an average of a B to a B plus. So this is something that would give students that extra little boost to actually allow them to show their level of competence.
Erst nachdem sie sich die negativen Gedanken vom Leib geschrieben hatten, konnten die Studierenden zeigen, was sie wirklich drauf hatten. Die Prüfungssituation wirkte dann plötzlich als Motivationsspritze. Ein guter Ansatz, findet Ulrich Frischknecht von der Beratungsstelle der Uni und ETH Zürich.
Mir gefällt die Studie, weil sie so praktikabel ist, weil sie so pragmatisch ist. Ich habe es vorhin selbst versucht. Ich habe mir auch ein bisschen meine Sorgen vor diesem Interview aufgeschrieben. Und weil diese Sorgen sehr oft so übertrieben sind, ich werde gar nichts hinkriegen, ich werde alles falsch machen, meldet sich gleich eine Stimme der Vernunft, die das relativiert.
Schreibend könne man offensichtlich seine Gedanken besser ordnen, als wenn man sie im Kopf drehe und wende.
Anders als das Denken in Kreisen ist das Schreiben was Reflektives und das scheint doch eine sehr positive Wirkung zu haben. Ich bin davon überrascht.
Allerdings, und das betont auch Gerardo Ramirez, könne diese kurze Übung nur die Auswirkung der Prüfungsangst auf die Leistung dämpfen. Heilen könne sie die Prüfungsangst nicht. Um einer ausgewachsenen Prüfungsangst Herr zu werden, brauche es weiterhin eine Therapie.
We're not saying that this 10-minute intervention is going to help people overcome test anxiety. We're just saying it can disrupt its effects on the immediate situation. So we would definitely not say that this is a replacement for, say, other forms of therapy.
Dennoch, als einfache und niederschwellige Hilfestellung sei die Methode durchaus geeignet, sagt der Praktiker Ulrich Frischknecht. Er jedenfalls werde es den Studierenden, die wegen Prüfungsangst zu ihm in Beratung kämen, empfehlen.
Pascal Bieber über einen einfachen Kniff, wie die Auswirkungen von Prüfungsangst zu mildern sind. Beim Zähneputzen und Rasieren das Wasser abstellen. Duschen statt Baden. Mit solchen Losungen werden wir regelmäßig zum Wassersparen aufgefordert. Mit Erfolg. Der private Wasserverbrauch ist in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. Eine aktuelle Studie des WWF besagt jetzt aber, dass der Großteil des Wassers gar nicht direkt am heimischen Wasserhahn verbraucht wird, sondern dass der Wasserverbrauch bei der Produktion von Nahrungsmitteln und Konsumgütern ein Vielfaches des Verbrauchs im Haushalt beträgt. Lohnt sich da das Wassersparen zu Hause überhaupt noch? Daniel Theiss berichtet.
6000 Liter Wasser verbraucht jede Person pro Tag in der Schweiz. Das Volumen eines kleinen Gartenschwimmbeckens. Fast alles von diesem Wasser sehen wir aber gar nie, da es indirekt in Produkten drin steckt, die wir täglich konsumieren. Walter Wagner leitet die Abteilung Biodiversität beim WWF Schweiz. Im Interview hat er eine dampfende Tasse Kaffee vor sich stehen. Anhand seines Kaffees zeigt er auf, wie groß der Unterschied ist zwischen dem direkt verbrauchten Wasser und dem indirekten Verbrauch, welcher bei der Produktherstellung anfällt.
Das eine ist ja das Wasser, was man in der Tasse hat, das ist der direkte Wasserverbrauch des Kaffees. Und das andere, das indirekte Wasser, ist jene Wassermenge, die gebraucht wird, um den Kaffee zu produzieren. Das heißt, das Wasser, das es braucht, damit die Pflanze wächst, damit die Kaffeebohnen dann entsprechend aufbereitet werden können.
Dabei stehen also die 2 Deziliter Wasser in der Tasse den 140 Litern gegenüber, die zum Anbau des Kaffees gebraucht werden. Was bedeuten jetzt aber diese Zahlen? Muss ich mir als Kaffeetrinker ein schlechtes Gewissen machen? Nein, meint Walter Wagner, denn Kaffeebohnen wachsen, wie zum Beispiel in Ghana, in humiden, niederschlagsreichen Gebieten. Das macht den Kaffeegenuss in Bezug auf den Wasserverbrauch damit auch unproblematisch. Anders sieht es aber aus bei Produkten wie Baumwolle oder Zucker, die aus ariden, trockenen Gebieten, wie zum Beispiel Pakistan, stammen, sagt Walter Wagner.
Wenn jetzt eine Pflanze in einem Land produziert wird, wo Wasser sehr knapp ist, kann das sehr starke negative Auswirkungen haben auf die Wasserversorgung für die Bevölkerung, aber auch auf die Ökologie. Dieser geografische Aspekt ist besonders wichtig.
Für die verbrauchte Wassermenge ist es also auch entscheidend, woher ein Produkt stammt. Dazu kommt, dass je nach Anbauort auch ganz unterschiedliche Bewässerungsverfahren zur Anwendung kommen. Walter Wagner.
Ein Beispiel sind Erdbeeren, die aus Südspanien kommen, die dort sehr stark bewässert werden. Es wäre natürlich vorzuziehen, dass man Erdbeeren aus der Schweiz, beispielsweise aus dem Thurgau, konsumiert, wo das eigentlich mit genügend Regenwasser angebaut wird und wo eigentlich keine ökologischen Nachteile entstehen.
Da die Herkunftsländer bei Gemüse und Früchten in der Schweiz meist deklariert werden, könnte man hier als Konsument den Wasserverbrauch eventuell abschätzen. Bei anderen Produkten wie Baumwolle mit teilweise komplexen Verarbeitungswegen ist dies aber kaum mehr möglich. Aus Konsumentensicht wäre damit eine Wasserdeklaration eine Variante. Soll ein neues Wasserlabel geschaffen werden? Anna Welti leitet die Sektion Konsum und Produkte beim Bundesamt für Umwelt. An einem reinen Wasserlabel habe sie kein Interesse, sagt sie. Sie möchte lieber Labels fördern, die möglichst umfassend die Ökobilanz eines Produktes berücksichtigen.
Man muss Acht darauf geben, nicht zu viele Labels zu schaffen. Erstens soll die Umweltbelastung über den ganzen Lebensweg eines Produktes, also vom Anbau der Pflanze bis zum Konsum, angeschaut werden. Und zweitens soll alles angeschaut werden, was für die Umwelt wichtig ist. Also nicht nur Wasser, sondern auch Treibhausgase oder auch Schadstoffe, die in Boden, Wasser und Luft entweichen können oder auch die Energie.
Fakt bleibt, wir verbrauchen in der Schweiz täglich 6000 Liter Wasser. Davon aber nur einen verschwindend kleinen Teil zu Hause direkt. Rund 160 Liter sind es täglich, die wir im Haushalt verbrauchen. Das sind weniger als 3%. Lohnt es sich da überhaupt noch, Wasser zu sparen?
Wir haben das große Glück, in der Schweiz über sehr viel und gutes Wasser zu verfügen.
Paul Sicher, Kommunikationsleiter des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches.
Wir nutzen weniger als 1% des Gesamtniederschlages für die Trinkwasserzwecke im Privathaushalt. Das heißt, bei uns geht es nicht primär ums Sparen vom frischen Trinkwasser. Es geht vielmehr um einen respektvollen Umgang mit dem Lebensmittel Wasser. Und das heißt, wir sollen es nicht unnötig verschmutzen oder unnötig verschwenden, aber wir sollen es nutzen, ohne Komforteinbuße.
Es geht also um den bewussten Umgang mit der Ressource Wasser. Speziell Frischwasser zu sparen sei aber nicht notwendig. Ja, wozu soll ich denn zu Hause noch einen wassersparenden Duschkopf installieren? Wasser kostet nicht viel, in einem Jahr können pro Person durch Spararmaturen maximal 10 Franken Wasserkosten gespart werden. Es gehe eben vor allem um das warme Wasser, sagt Paul Sicher.
Dabei geht es primär um das Energiesparen, nicht um die Menge Frischwasser, die Sie einsparen. Und es ist so, dass im Warmwasser steckt ca. 150 Mal mehr Energie drin als im Trinkwasser. Und das bezahlen Sie auch, dieses Aufheizen des Wassers. Und daher lohnt es sich auf jeden Fall, Warmwasser einzusparen. Und solche Spararmaturen machen Sinn.
Das meiste Warmwasser kann beim Duschen und Abwaschen eingespart werden. Am einfachsten geht dies mit Durchflussbegrenzern, die am Wasserhahn aufgeschraubt werden können. Rund 200 Franken Energiekosten für Warmwasser können so pro Jahr in einem 4-Personen-Haushalt eingespart werden. Finanziell also durchaus lohnenswert.
Wo und wie Wassersparen sinnvoll ist, das war ein Beitrag von Daniel Theiss. Und nun zu weiteren aktuellen Meldungen aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik, zusammengestellt von Pascal Bieber. In Ihrer ersten Meldung, Pascal Bieber, geht es um das Klima und wie das Klima uns Menschen beeinflusst hat, und zwar ganze 2500 Jahre in die Vergangenheit zurück.
Genau, ein Forscherteam um Ulf Bündgen von der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL wollte nämlich herausfinden, wie sich Temperatur- und Niederschlagsschwankungen auf die Menschen in Mitteleuropa ausgewirkt haben und das, wie Sie eben gesagt haben, für die letzten 2500 Jahre. Nun, wo findet man Informationen zu Temperatur- und Niederschlagsmenge aus einer Zeit, in der das gar noch nicht genau gemessen werden konnte, weil die Messgeräte dazu eben schlicht noch nicht erfunden waren? Man findet die Informationen in den Jahresringen von Bäumen, die je nachdem dicker oder dünner sind. Und genau dort habe sein Team auch gesucht, sagt Ulf Bündgen.
Also für die letzten 1-200 Jahre beruhen unsere Ergebnisse auf lebenden Bäumen. Und wenn man weiter zurückgehen möchte, benutzen wir historische Bauhölzer. Also die können aus einem Dachstuhl kommen. Und dann noch weiter zurück Holzfunde, die in Flussablagerungen sind oder Material, was aus archäologischen Grabungen rauskommt.
Nun haben die Forscher um Ulf Bündgen also die Temperatur für jedes einzelne der 2500 Jahre zusammengetragen, der letzten 2500 Jahre. Wie hat das nun genau mit uns Menschen zu tun, Pascal Bieber?
Nun, Ulf Bündgen und seine Kollegen haben Zeitpunkte mit extremen Schwankungen in der Temperatur und in der Regenmenge ausfindig gemacht und haben dann diese mit den großen Ereignissen unserer europäischen Geschichte verglichen. Und dabei haben sie gesehen, dass das Klima während der Blütezeit der Römer zum Beispiel überwiegend feucht, warm und ziemlich stabil war. Ab 250 nach Christus wurde es dann deutlich kälter und wechselhafter und genau da begann auch langsam der Zerfall des Weströmischen Reich. Oder nehmen wir die Zeit der Pest in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Die war besonders feucht, was zusammen mit den unhygienischen Verhältnissen die Verbreitung der Pest eben begünstigt haben dürfte. So interessant diese Resultate auch sind, Ulf Bündgen warnt vor allzu einfachen Ursache-Wirkungsaussagen. Das Klima sei nur ein Faktor unter vielen.
Die Römer sind also nicht wegen dem Wetter verschwunden, vielleicht aber auch unter anderem wegen dem Wetter. In Ihrer nächsten Meldung, Pascal Bieber, geht es um eine fast vergessene Krankheit, BSE nämlich.
Ja, etwas genauer geht es um die Prionen. Das sind auf eine bestimmte Art gefaltete Eiweiße, die verschiedene Hirnkrankheiten wie Creutzfeldt-Jakob bei Menschen oder eben BSE bei Rindern auslösen können. Bisher glaubte man, diese Prionen seien nur übertragbar, wenn sie über die Nahrung oder die Blutbahn aufgenommen werden. Nun hat ein Team um Adriano Aguzzi vom Universitätsspital Zürich an Mäusen zeigen können, Prionen können auch über die Luft krank machen.
Das heißt, BSE könnte über die Luft übertragen werden.
Nun, Adriano Aguzzi hat lediglich gezeigt, dass das prinzipiell möglich ist. Nun kommen aber Prionen normalerweise in der getesteten Konzentration in der Luft nicht vor. Und vor allem, betont Adriano Aguzzi,
ob infizierte Patienten oder infizierte Rinder solche Aerosole ausatmen. Dazu kann ich gar nicht sagen, weil wir es nicht untersucht haben. Ich halte es auch aber nicht für besonders wahrscheinlich.
Das heißt also, wenn ich Adriano Aguzzi richtig verstanden habe, dass erkrankte Menschen und Tiere die Prionen nicht in der Luft haben, die sie ausatmen. Aber wo könnte denn dieser Übertragungsweg durch die Luft trotzdem eine Rolle spielen?
Adriano Aguzzi nennt als das wahrscheinlichste Beispiel Forschungslabors, in denen mit kontaminiertem tierischem Gewebe gearbeitet wird. Hier müsse mehr Acht gegeben werden auf die Desinfektion der Luft. Für Menschen, die mit Schlachtabfällen arbeiten, die kontaminiert sein könnten, für Menschen, die mit Schlachtabfällen arbeiten, jedenfalls gibt das Bundesamt für Veterinärwesen Entwarnung.
In Ihrer letzten Meldung, Pascal Bieber, da geht es um einen wissenschaftlichen Wettbewerb der etwas anderen Art.
Ja, und zwar ist es ein Wettbewerb für Jugendliche von 13 bis 18 Jahren. Der Wettbewerb trägt den Titel Google Global Science Fair 2011 und wie der Name schon sagt, wird er vom Suchmaschinenbetreiber Google ausgerichtet. Die Jugendlichen können in einer von 11 Kategorien antreten, von Informatik und Mathematik über Geologie und Umweltwissenschaften bis zu Ernährungswissenschaften.
Ja, und was müssen die Jugendlichen da in diesem Google-Wissenschaftswettbewerb machen?
Ja, zuerst muss man mal eine gute Forschungsidee haben in einem dieser Felder, ein gutes Experiment, zum Beispiel ein Windrad für Stromgewinnung bauen. Und dann gilt es, dieses Experiment in Form eines 2-minütigen Videos und einer Projekterläuterung überzeugend zu präsentieren. Ähnlich wie bei Schweizer Jugend forscht funktioniert das, nur dass die Projekte bei Google Global Science Fair auf Englisch eingereicht werden müssen.
Und wahrscheinlich auf der Videoplattform des Suchmaschinenbetreibers namens YouTube. Und was winkt denn da als Preis?
Mehrere 10.000 Franken Stipendien, eine Reise auf die Galapagos-Inseln, wo Charles Darwin wichtige Entdeckungen gemacht hat, zum Teilchenbeschleuniger CERN oder auf die Redaktion des Fachmagazins Scientific American und natürlich zu Google. Einsendeschluss ist übrigens der 4. April 2011 und einen Link zu weiteren Informationen finden Sie im Internet unter wissenschaft.drs.ch.
Besten Dank, Pascal Bieber. Sie hören Wissenschaft DRS 2, das wöchentliche Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Welches ist Ihr Lieblingstier? Ist es der Waschbär? Ist es die Schleiereule? Oder der Hund? Oder gar der Elefant? Antworten auf die Frage nach dem Lieblingstier, die fallen häufig in ähnliche Kategorien. Populäre Tiere sind entweder groß oder elegant oder bunt oder sie haben ein schönes Fell. Und Kulleraugen punkten ebenfalls. Hässliche Tiere oder unscheinbare Tiere, die schaffen es hingegen kaum auf die vorderen Ränge der Beliebtheitslisten. Auf den ersten Blick scheint unsere sehr einseitige Verteilung an Sympathie kein Problem zu sein. Forscher warnen nun aber, dass unsere Aufteilung in sympathische und eher unsympathische Tiere sehr wohl negative Konsequenzen für den Umweltschutz haben kann. Thomas Häusler erklärt, warum.
Hand aufs Herz. Wenn Sie 100 Franken verteilen dürften für ein Schutzprojekt, wer würde es bekommen? Der Feldhase mit Mümmelnase oder die warzige Geburtshelferkröte? Die wissenschaftlich korrekte Antwort lautet, die Kröte bräuchte das Geld eher, denn sie ist stärker bedroht. Doch die meisten entscheiden anders, das zeigen Untersuchungen. Sympathieträger bekommen deutlich mehr Geld gespendet als hässliche Tiere, sagt der Zoologe Daniel Frinta von der Prager Karls-Universität.
Most surviving species of the future would be those that are subjects of human help.
Da wir Menschen die Erde radikal umgestalten, haben wohl nur jene Tiere eine Zukunft, die auf unsere Hilfe zählen können, sagt Frinta. Und diese Glücklichen seien eben solche, die bei uns positive Gefühle auslösen. Weil dieser Sympathiebonus so wichtig ist, untersucht Daniel Frinta genauer, wie der Hase Eingang findet in unsere Herzen und weshalb die Kröte Abscheu erntet.
It is difficult to say a general rule because in different groups of animals we found somewhat different factors.
Generelle Regeln fand Frinta nur wenige, als er Versuchspersonen Fotos verschiedener Tiere vorlegte. Einen Bonus haben aber große Tiere, Elefanten zum Beispiel, und solche, die uns ähnlich sind, etwa Schimpansen oder Gorillas.
In the case of bears, we found that there is some influence of colors.
Bei den Vögeln punkten bunte Exemplare, besonders gelbe und blaue. Schlangen haben es allgemein viel schwerer, unsere Sympathie zu erobern als Säugetiere und Vögel. Aber auch innerhalb dieser Tierkategorie gibt's Unterschiede. Trübbraune Reptilien sind ohne Chance, bunt gemusterte schneiden besser ab. Dabei spielt es keine Rolle, ob Daniel Frinter Buschmenschen aus Papua-Neuguinea zum Rating bat oder Biologen aus Tschechien.
My preference for ugly animal is Puerto Rican boa, grey, brown, ugly species.
Sein Favorit in Sachen Hässlichkeit sei die braungraue puerto-ricanische Boa, die dringend Schutz bräuchte, aber mit ihrem unattraktiven Äußeren kaum bekommt. Studien zeigen, dass nicht nur Laien, sondern auch Biologen in die Hässlichkeitsfalle tappen. So entscheiden laut US-Umweltbehörde allein wissenschaftliche Kriterien darüber, ob eine Tierart geschützt wird, zum Beispiel der Grad ihrer Gefährdung. In Tat und Wahrheit profitieren aber vor allem attraktive Arten. Dass auch Fachleute dem Coolness- oder Jö-Faktor erliegen, erfährt Daniel Frinter regelmäßig, wenn Studenten wegen Doktorarbeiten anklopfen. Ihre Wünsche kreisen um Delfine, Pferde oder Tiger.
And whenever I'm responding that much more attention should be paid, for example, to sparrows, many of them are fleeing to other research groups.
Wenn Frinter dann antwortet, man müsse eher Spatzen erforschen, dann wenden sich die Studenten schleunigst anderen Professoren zu. Manche mögen sich fragen, was schlimm daran ist, wenn in Zukunft überwiegend tierische Sympathieträger durch Wald und Wiese streifen werden. Nun, Hyänen, Spinnen oder Geier sind vielleicht unbeliebt, aber sie erfüllen wichtige Aufgaben. Ohne solche Mauerblümchen würde gar nichts gehen in der Natur. Die Zoologische Gesellschaft London hat dies erkannt und darum EDGE gegründet, eine Tierschutzinitiative, die sich den Hässlichen und Vergessenen annimmt.
It aims to highlight and conserve species that are not only threatened, but also are unique.
Carly Waterman von EDGE sagt, das Programm ziele auf Tierarten ab, die sowohl bedroht als auch einzigartig seien. Arten, die kaum lebende Verwandte haben, bei denen darum der Verlust besonders groß wäre, wenn sie aussterben würden. Bisher hat EDGE je eine Hitparade schützenswerter Säugetiere, Vögel und Amphibien erstellt. Die Listen machen den Anschein einer Freakshow, da sie vorwiegend Arten enthalten, bei denen die Evolution besonders wunderliche Wege beschritten hat. Die Säugetierliste führt der Langschnabeligel aus Neuguinea an.
Long-beaked echidnas look a little like giant hedgehogs. They're covered in spines. They have an enormous.
Carly Waterman vergleicht sie mit übergroßen Igeln. Sie sind eingehüllt in ein schütteres Gewand dicker Stacheln. Ihr kleiner Kopf läuft in einem langen Rüssel aus, mit dem sie im Waldboden nach Nahrung bohren. Bei den lokalen Bewohnern gelten die raren Tiere als Delikatesse. Und deshalb sind sie vermutlich bedroht. Aber so genau weiß das niemand, weil sich bisher nicht einmal Wissenschaftler mit den Kreaturen befasst haben. EDGE arbeitet nun mit lokaler Beteiligung ein Schutzprogramm aus. Ähnlich verfährt die Organisation mit dem kubanischen Schlitzrüssler und einigen anderen Arten auf ihrer Liste. Die große Masse an schutzbedürftiger Fauna bleibt aus Geldmangel aber außen vor.
85% of the amphibians are currently receiving little or no conservation attention. That's a huge gap.
Für 85% aller bedrohten Amphibienarten gibt es keinerlei Schutzbemühungen. Bei Reptilien und Insekten ist die Situation noch schlimmer. EDGE alleine könne daran nur wenig ändern, sagt Carly Waterman. Daniel Frinter zieht aus seiner Forschung gerade die Erkenntnis, dass man gegen unsere offenbar tief verankerten ästhetischen Vorlieben nicht ankomme.
We need political and financial support for conservation. And this cannot be done just with ugly species.
Mit hässlichen Tierarten könne man einfach zu wenig politische und finanzielle Hilfe mobilisieren. Man müsse stattdessen die Schönen vorschieben, um auch für die Scheußlichen etwas zu erreichen. Man trommelt zum Beispiel für den Tiger, schützt gleichzeitig mit der Raubkatze aber ihren großen Lebensraum und damit ein ganzes Ökosystem, inklusive der unbeliebten Hyänen und Geier. Wo es aber keine Tiger, Elefanten oder Pandas als Vorzeigearten gibt, da droht nach wie vor die Schönheitsfalle. Immerhin haben neben EDGE auch wenige andere Umweltschutzorganisationen zaghaft die hässlichen Tiere entdeckt. Zum Beispiel hat Pro Natura den Regenwurm zum Tier des Jahres 2011 ernannt. Wer etwas für die Verlierer unternehmen will, kann nach solchen Schutzprogrammen Ausschau halten, um sie zu unterstützen. Vielleicht gibt es in Zukunft ja mehr davon. Carly Waterman von EDGE berichtet nämlich, dass wir Menschen manchmal doch lernfähig sein können. Auf der EDGE-Liste bedrohter Amphibien ist der Sagala-Schleichlurch ganz weit oben. Ästhetisch gesehen ein hoffnungsloser Fall, ein graubraunes, schleimiges, beinloses Amphib, das nur auf einem Hügelzug in Kenia vorkommt. Aber eine Aufklärungskampagne für den Schleichlurch habe überraschend viel bewirkt, erzählt Carly Waterman.
The local community are really enthusiastic about this Cecilia now and it's become almost a flagship for the area.
Die lokale Bevölkerung hat die wurmartige Kreatur so richtig ins Herz geschlossen. Auf den Sagala Hills im Safariland Kenia ist der Schleichlurch zur Vorzeigeart geworden. Wer braucht da noch Löwen oder Elefanten?
Thomas Häusler über die überraschenden Konsequenzen unserer Vorlieben bei Tieren. Das war's von Wissenschaft DRS2 für den Moment. Sie hören uns wieder zur gleichen Zeit an derselben Stelle heute in einer Woche. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter der Adresse wissenschaft.drs.ch. Dort gibt's uns auch als kostenlos abonnierbaren Podcast. Redaktion dieser Ausgabe Thomas Häusler. Für Ihre Aufmerksamkeit dankt Patrick Tschudin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.